Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen heute Abend zum Christustreff. Ja, ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Und wir möchten diesen gemeinsamen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Da möchten wir es einfach still werden zum Gebet. Herr Jesus, hab du Dank, dass wir uns an dir freuen dürfen. Ja, wir dürfen jubeln und preisen, weil wir so ein großer Gott haben. Wir können es gar nicht begreifen mit unserem kleinen Verstand, aber wir dürfen uns daran freuen und wir möchten dir alle Ehre geben. Wir möchten dir Danke sagen, dass du alles geschaffen hast mit deinem Allmachtswort und dass du der Treue bist, der sein Volk Israel geführt hat all die Zeit und dass du auch uns so treu führst und dich auch unserer immer wieder erbarmst. Und danke, dass du Knechtsgestalt angenommen hast, dass du dich so sehr erniedrigt hast bis zum Tod am Kreuz aus Liebe zu uns und im Gehorsam dem Vater gegenüber. Hab du Dank, Herr Jesus, dass du das für uns erwirkt hast und dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du diesen Gottesdienst unserer Gemeinschaft segnen möchtest. Und du hast versprochen, mitten unter uns zu sein. Möchte ich bitte, dass du jedem das schenkst, was er jetzt braucht in dieser Stunde. Du weißt, was jeder mitbringt an Fragen, an Sorgen, an Leid, an Nöte, Herr. Ich möchte dich bitte, dass du jedem von uns da begegnest, wo wir es benötigen und dass du uns wieder ausrüstest für die neue Woche. Hab du Dank, dass wir mit deiner Gegenwart und mit deinem Segen rechnen dürfen. Amen. Ich darf euch den Text vorlesen. Wir sind ja gerade im ersten Johannesbrief, da geht es auch weiter. Und zwar das ganze Kapitel 3 und ich lese aus Neues Leben. Als Kinder Gottes leben. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achte darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer sündigt, missachtet das Gesetz Gottes, denn Sünde bedeutet immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Wer also mit ihm lebt, lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Wer zu Gott gehört, sündigt nicht, weil Gottes Leben in ihm ist. Deshalb kann er nicht mehr sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes ist und wer ein Kind des Teufels ist. Wer nicht nach Gottes Willen handelt und seine Nächsten nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Liebt einander. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist das, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist.
Ja, in der Vorbereitung habe ich mir eine Predigt angehört, nur über die ersten, also Vers 3 bis 10. Und die ging 40 Minuten. Und es ist schon ein unheimlich langer Text und da steckt so viel drin. Und ich muss es ein bisschen raffen und ihr vergebt mir, wenn ich nicht auf jedes Detail so genau eingehen kann und über manches ein bisschen drüber fliegen muss. Aber stecken so wichtige Gedanken drin. Und ich dachte so, mein erster Punkt, den ich so rausgenommen habe, wir sind Kinder Gottes. Geht das überhaupt? Ihr seid alle Teil einer Familie. Ihr gehört alle irgendwie zu einer Familie, habt Eltern, kommt irgendwo her, habt einen Ursprung. Aber eigentlich gibt es in dieser Welt nur zwei wirkliche Familien. Es gibt nur zwei Arten von Kindern. Der Johannes ist da relativ schwarz-weiß und er ist so schwarz-weiß, weil es eben so ist. Es gibt die Kinder des Teufels und es gibt die Kinder Gottes. Und dazwischen gibt es nichts. Und entweder gehöre ich zu der einen Familie oder zu der anderen Familie. Und das hat nicht nur der Johannes so aufgeschrieben und weitergegeben, auch der Paulus hat es so weitergegeben und Jesus hat es so weitergegeben. Sagt mal selbst den Juden, ja, ihr seid nicht aus Gott, ihr seid nicht aus Abraham. Der Teufel ist euer Vater. Das muss schon knallhart gewesen sein damals, gerade für die Juden, die gesagt haben, hey, wir gehören noch zu Gott, wir sind Gottes Volk. Er sagt, der Teufel ist euer Vater. Wenn du wirklich ein Kind Gottes werden willst, gibt es einen anderen Weg. Aber ich finde das erstmal so unbegreiflich, dass, vorhin gesagt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wenn ich das Universum betrachte, wenn ich merke, wie winzig ich in dem Ganzen bin, wie wenig es eine Rolle spielt, ob es mich gibt oder nicht, also das ganze Universum, dem ist das völlig egal, ob es mich gibt oder nicht. Und der Gott, der das geschaffen hat, der muss so unendlich groß und so unfassbar groß sein. Ja, das kapieren wir doch gar nicht. Oder weißt du, wie die Planeten da rumfliegen und warum das alles so funktioniert und wie die Moleküle zusammenhalten und warum wir jetzt nicht auseinanderfallen und plötzlich Staub sind? Und ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert einfach. Und man versucht natürlich, warum es regnet. Wir versuchen das zu erklären, aber wir können das Wetter nicht machen. Wir können es versuchen zu beobachten und vorherzusagen. Wir können viele Sachen kaputt machen in dieser Welt. Da sind wir richtig gut drin. Aber wir können nichts machen, dass es so ist, wie es ist und dass es richtig gut ist. Wir können nicht mal die Erde so ein bisschen weiter drehen in der Erdachse oder zurück oder was auch immer. Völlig unmöglich. Ja, Gott könnte es machen. Dann wäre die Erde halt ein bisschen anders. Wäre für ihn total einfach. Ja, für uns nicht gut. Aber er hat die Möglichkeit. Und dieser große Gott sagt, ich will, dass diese Menschen meine Kinder sind. Dass sie sich nicht nur so nennen und so sagen, oh, wir sind Gottes Kinder, sondern dass es so ist. Das haben nicht wir festgelegt und wir haben uns nicht beworben und wir haben kein Bewerbungsschreiben eingereicht bei Gott, sondern er hat sich festgelegt und hat gesagt, ich will, dass Menschen meine Kinder sind. Ich will das einfach. Ich entscheide das einfach. Und ich frage dich gar nicht. Sondern ich biete es dir nur an. Das ist unfassbar, so unfassbar, dass, und für uns schon so normal, dass wir gar nicht mehr drüber staunen, aber wer das zum ersten Mal hört, glaube ich, der staunt wirklich drüber. Es wird berichtet von dem Bartholomäus Ziegenbalg, das war einer der ersten Missionare in Indien, der erste evangelische Missionar in Indien, der dazu beigetragen hat, die Bibel in die Landessprache da zu übersetzen oder in die Stammessprache. Und er hatte da Eingeborene, die ihm geholfen haben, und als er an die Stelle kam und hat er diktiert, also schreibe, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und da hat der Eingeborene gesagt, nee, das kann ich nicht schreiben. Das ist doch viel zu groß. Also vielleicht für euch Europäer noch irgendwie, aber für uns arme Hindus hier in Indien, das geht doch gar nicht. Und dann hat er einen Vorschlag gemacht, hat gesagt, wir können doch schreiben, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir zu seinen Füßen sitzen und den Saum seines Kleides küssen dürfen. Also, dass wir irgendwo ein bisschen dicht dran sein, so Diener, so Sklaven, so ganz nah dran an Gott, aber doch nicht seine Kinder. Und der Bartholomäus Ziegenbalg hat ihm erklärt, nein, Gott lädt Menschen ein, seine Kinder zu sein, jeden einzelnen Menschen. Einfach aus Liebe, so lesen wir es hier. Einfach, weil Gott uns so sehr liebt, dass er sagt, ich bin bereit, zum Äußersten zu gehen, damit es dir gut geht. Eine Liebe, die sich verschenkt an andere. So verschenkt sich Gott an uns. Schenkt seinen Sohn. Kommen wir gerade von Ostern her. Schenkt seinen Sohn für uns. Jesus gibt sein Leben für uns, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. In Jesus liegt eben auch dieser Schlüssel zu dieser Kindschaft Gottes. Und das hat auch der Johannes in seinem Evangelium aufgeschrieben, wenn er sagt, so viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn euch jemand fragt, zu welcher Familie gehört ihr? Und ihr wollt das nachweisen, was habt ihr dann? So ein Stammbuch, Geburtsurkunde, ja, da ist mit Unterschrift und Stempel, also hier steht drin, wer sind meine Eltern, wann bin ich geboren und wo, und hat so eine Beglaubigungsurkunde, eine Geburtsurkunde, das ist mein Rechts, ja, vom Recht ist die gültig, die kann ich hinlegen und sagen, da steht's, das bin ich. Hier heißt, so viele ihn haben aufnahmen, denen gab er das Recht, das ist das gleiche Recht, ein gesetzliches Recht, ein Recht, was gültig ist, was vor Gott gültig ist. Hier ist unsere Geburtsurkunde. Im Glauben an Jesus, im Vertrauen auf das, was er für uns getan hat am Kreuz, haben wir das Recht zu sagen, ich bin Kind Gottes. Das ist meine Geburtsurkunde als Kind Gottes. Wer das glaubt, ergreift und sich daran freut, der kann zu Recht sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ein Recht, was sogar vor Gott gültig ist. Unfassbar. Aber jetzt entsteht was Neues, man ist ein Kind Gottes und was hat sich verändert? Manchmal wird das ja so verglichen mit der Raupe, die über den Boden kriecht, das ist das alte Leben und jetzt verwandelt sich so ein Schmetterling und jetzt, dem Schmetterling sieht man aber anders, als ein Schmetterling ist. Ja, aber wie ist es bei uns? Was hat sich denn verändert? Also wo ist denn euer buntes Kleid und eure Flügel, mit denen ihr jetzt über die Erde schwebt, als Kinder Gottes? Dass man das so richtig sieht. Das ist das Spannende an der Geschichte. Irgendwie ist es nicht sichtbar, nicht so richtig klar. Aber es ist wie bei Jesus. Genau so. Jesus konnte an seinem äußeren Wesen, an seiner äußeren Erscheinung nicht als der Sohn Gottes erkannt werden. Ja, der hat nicht besonders geleuchtet, der ist nicht über die Erde geschwebt und so, sondern sah erstmal ganz normal aus wie ein Mensch. Er konnte auch nicht an dem, was ihm widerfahren ist, als der Sohn Gottes erlebt werden. Also so würde man es ja denken, als der Sohn Gottes, dem muss es immer gut gehen und so. Der wurde verfolgt, ist in Armut geboren, wurde von der Familie abgelehnt, von den Jüngern abgelehnt, wurde gehasst, wurde zum Schluss grausamst hingerichtet. Das hätte man nicht vom Sohn Gottes erwartet. Aber an dem gleicht unser Leben eben seinem Leben. Es ist erstmal äußerlich nicht sichtbar. Wir sind nicht jetzt plötzlich bewahrter als andere Menschen oder gesünder als andere Menschen oder reicher als andere Menschen, leben plötzlich länger als andere Menschen. Nein, wir sind genauso angefochten vom Satan. Wir sind genauso in Krankheit, in Not, in Schwierigkeiten hineingestellt. Und doch, sagte Johannes, kommt der Zeitpunkt, es wird sichtbar werden. Der Zeitpunkt kommt. Es gibt ja auch in unserem Leben manchmal so Dinge, auf die man wartet. Und du weißt, die kommen. Und dann freust du dich drauf. Dinge, die irgendwann eintreten. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr jetzt was vor Augen, was in der nächsten Zeit stattfinden wird. Und ihr wisst schon, es kommt und ihr freut euch drauf. Aber noch viel mehr dürfen wir uns auf den Augenblick freuen, wenn das sichtbar wird, wenn es offenbar wird. Wenn man plötzlich klar wird, wer wir sind, wenn man verwandelt wird, wenn man vor Jesus steht, wenn man vor Gott steht. Das ist doch das Ziel unseres Lebens, vor ihm zu stehen. Der Professor Schlatter, so ein Theologe, der hat in seinen Lebenserinnerungen geschrieben, wie es war beim Sterben seines Vaters. Und dieses Sterben hat sich über Wochen hingezogen, wo langsam dem Vater immer mehr die Kraft verloren hat. Und dann schreibt er, als die Mutter in dieser Zeit einmal den Vers von den goldenen Gassen sprach, da hat der Vater gesagt, weißt du, den Plunder brauche ich gar nicht. Ja, diese himmlische Stadt, diese goldenen Straßen, die Juwelen und alles, das brauche ich gar nicht. Sondern er hat gesagt, ich möchte nur am Hals des Vaters hängen. Das ist das Einzige, nachdem er sich gesehnt hat, bei Gott zu sein, sich an den Hals des Vaters zu hängen, der gesagt hat, du bist mein Kind. Und für dich habe ich das alles gemacht. Darauf geht er zu. Darauf geben wir zu. Und wer so eine Hoffnung hat, sagte Johannes, das wird dann doch irgendwie auch sichtbar im Leben. Das kann doch nicht ohne Folgen im Leben bleiben. Wer weiß, dass er einmal vor Gott steht und Gott sein Vater ist und dieser Gott der heilige Gott ist, bei dem keine Schuld ist, bei dem kein Falsches ist. Der bereitet sich doch darauf vor, indem er sagt, ich möchte doch auch nicht, dass in meinem Leben lauter Schmutz, Dreck und Dinge vorkommen, die Gott nicht entsprechen. In dieser Welt ist das ganz normal. Da machen wir, wenn wir uns auf eine Begegnung mit einem Menschen vorbereiten, machen wir gewisse Dinge, die der Begegnung entsprechen. Also wenn ihr jetzt eine Einladung nachher zu Hause im Briefkasten habt vom Bundespräsidenten zu einem schönen Essen, dann werdet ihr wahrscheinlich zum Schrank gehen. Also erstmal wird er ungläubig das Ding angucken und sagen, ist das wirklich echt? Und dann stellt er fest, es ist echt. Und dann geht er zum Schrank und was sagt er dann? Ich habe gar nichts anzuziehen. Ja, zum Bundespräsidenten darf ich gehen. Aber mein Anzug ist zu alt oder mein Kleid ist, das passt ja nicht. Und kann ich doch so nicht hingehen, da muss ich erstmal einkaufen gehen. Und die Leute, die dich beobachten, denken, was hat der oder die? Ja, dass die so, sich so rausputzt. Ah, okay, Bundespräsident. Ja, da muss man sich schon ein bisschen mehr herrichten. Da kann man nicht so in seinen stinknormalen Klamotten gehen. Oder wo ich noch ein bisschen jünger war und unverheiratet. Und als ich dann mal mein Auto geputzt habe und schön sauber gemacht habe von außen und von innen, dann wusste irgendwie meine Eltern gleich, also da ist irgendwas, der bereitet sich auf eine Begegnung vor. Eine Begegnung der anderen Art, ja, also hat er etwa eine Freundin, ja. Also es ist doch normal, wenn wir auf Menschen zugehen und irgendwie in Beziehung stehen, Menschen, dass wir uns vorbereiten. Hey, wenn wir zu Gott gehen, auf Gott zugehen, zu unserem himmlischen Vater, sagte Johannes, ist doch ganz normal, dass wir die Dinge, die Gott nicht entsprechen, gar nicht mehr tun wollen. Ja, wir gucken nicht die Bibel durch und sagen, ach, das darf ich nicht mehr, oh, das ist blöd, das darf ich nicht mehr, oh, das darf ich auch nicht mehr, oh, so ein dummes Leben. Sondern wir sagen, oh ja Gott, das entspricht dir nicht, das will ich gar nicht tun. Ich will das gar nicht tun, weil es doch irgendwie die Beziehung zwischen dir und mir stört. Und ich will doch nicht nachher mal vor dich treten und sagen, da habe ich Mist gebaut und das war doof und das passt doch nicht. Sondern es ist doch ganz normal, dass ich dann die Dinge ablegen will. Aber wie werde ich denn die Dinge los, diese Sünde, diese Dinge, die mich von Gott trennen? Ich kann halt nicht in Edeka gehen und das Waschmittel kaufen, was weißer wäscht als weiß, und mich dann in die Badewanne setzen und sagen, so, jetzt wasche ich mal meine Sünden ab. So funktioniert es nicht. Und oft wissen wir ja gar nicht, was wir in unserem Leben alles wirklich tun. Wir sind nämlich sehr gut darin, alles zu rechtfertigen und das alles als normal zu empfinden, was wir so tun. Und weil wir auch in einer Gesellschaft leben, die auch nicht nach Gott fragt, gibt es viele Dinge, die sich bei uns auch einschleichen. Was mir wichtig war, auch wo ich zum Glauben gekommen bin, ich habe tatsächlich auch gebetet, Herr, zeig mir, Vater, zeig mir meine Schuld, zeig mir meine Sünden, mach es mir klar. Der Einzige, der es uns zeigen kann, ist wirklich Gott, weil er weiß, was in unserem Leben so im Verborgenen liegt. Das Problem an diesem Gebet ist, Gott erhört es. Also rechnet damit. Wenn du sagst, zeig mir, Vater, wo mein Leben nicht dir entspricht, ich würde es gern loslassen. Rechne damit, dass er den Finger in irgendeine Wunde legt und das tut weh. Wenn du plötzlich merkst, das soll ich loslassen? Und jetzt soll ich vielleicht zu dem gehen und mich entschuldigen? Also so ernst habe ich es jetzt auch nicht gemeint mit meinem Gebet. Ja? Versteht ihr? Aber Gott macht es. Und ich sage das aus eigenem Erleben heraus. Und das ist dann vielleicht auch ein Kampf zu sagen, aber jetzt hast du mir es gezeigt und jetzt möchte ich auch diesen Weg gehen. Im Vertrauen, dass du diesen Weg auch führst. Und auch wenn er jetzt total schwierig ist, ich möchte das loslassen, was mich von dir trennt. Und was ich gemacht habe und wo ich andere Menschen verletzt habe und damit auch dich verletzt habe. Das Einzige geht darum, wie werden wir unsere Schuld los, indem Licht hineinkommt. Der Johannes schreibt auch in diesem Brief, am Anfang seinen Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir also Licht hineinbringen, wenn wir es Gott hinlegen, sagen, Vater, da, das sind die Dinge. War wirklich falsch, ist falsch. Da hänge ich auch drin, da stecke ich vielleicht auch in irgendeiner Abhängigkeit drin. Ich komme da nicht raus, hilf mir. Dann sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er tut's, er wäscht sauber. Er macht uns rein, er macht uns passend. Und dann guckt er uns an wie seinen Sohn Jesus Christus und sagt, du bist mein liebes Kind, meine Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich finde nichts Falsches an dir. Unvorstellbar, wie Gott es macht. Aber, sagt der Johannes, es gibt eben Verführungen in dieser Welt. Der Gemeinde ist immer wieder auch ausgesetzt, dass Verführer kommen, die dann sagen, ach, das ist nicht so schlimm. Ja, das machen doch alle. Ist doch nicht so schlimm. Und nachher, Gott vergibt dann schon und dann ist das, war. Oder die Böses gut nennen. Ich habe schon so meine Bedenken bei manchen Entwicklungen in Gemeinden und auch in der Kirche und in der Landeskirche, wo ich mich schon frage, wird hier eigentlich Böses, eigentlich Dinge, die Gott sagt, ich möchte das nicht, dass man das gut nennt? Lassen wir uns da nicht von Gott wegführen, nicht verführen, sondern strecken wir uns danach aus, so zu leben, wie es Gott entspricht. Auch wenn das nicht immer gelingt, und da gäbe es jetzt ganz viel zu sagen, dass das Leben eben nicht das perfekte Leben ist, aber wer mit Gott leben möchte, für den ist das Sünde eher wie ein Unfall. Und nicht die Regel. Und dann gibt es immer wieder Vergebung, die möglich ist. Sondern strecken wir uns danach aus, das zu tun, was Gott entspricht. Was Gott will. Und was er will, hat er uns relativ klar gesagt. Und ich bin manchmal, also ich hätte es gern nicht ganz so praktisch, lieber Johannes. Ja, wenn du uns schon sagst, was Gott will, dann sagst du uns doch ein bisschen, dass ich das nicht so leicht verstehen kann. Hab das vorher gehört in dem Text, wie sich zeigt, wie man mit Gott lebt. Was soll man tun? Geschwister lieben. Ja? Wenn es heißt, tu das Rechte, dann hätte ich sagen, okay, jetzt muss ich erst mal belegen, was das Rechte ist. kann ich mal beten, Gott, zeig mir, was das Rechte ist. Oh, du hast mir es nicht gezeigt. Na gut, du hast halt selber Pech, dann mache ich halt, was ich will. Jetzt sagt er ganz klar hier, du sollst deine Geschwister lieben. Die Geschwister, die du dir nicht aussuchst übrigens, sondern die Gott für dich ausgesucht hat. Und die manchmal total schwierig sind. Die sollst du lieben. Was bedeutet es denn? Jetzt können wir mal sagen, okay, ich liebe meine Geschwister. Ja, machen wir alle. Aber jetzt sagt er auch noch, was das bedeutet. Nämlich, heißt ab Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder oder für die Geschwister das Leben hinzugeben. So klar und deutlich hätte ich es vielleicht nicht gebraucht. Aber es hat schon mal jemand gesagt, ich habe nicht das Problem mit den Sachen in der Bibel, die ich nicht verstehe, ich habe das Problem mit den Sachen in der Bibel, die ich verstehe. Ja, die so deutlich in mein Leben hineinsprechen. Wenn ihr jetzt Lebenshingabe hört, dann denkt ihr vielleicht, okay, da wo Jesus am Kreuz gestorben ist, also für wen soll ich jetzt sterben? Okay, ich habe niemanden. Okay, ach gut, bin ich raus. Ja, muss gerade für niemanden sterben. Aber Lebenshingabe bedeutet viel mehr als nur, was heißt nur, aber als diesen Schritt ins Tod, in den Tod. Jesus hat sein Leben in dem Sinne für uns hingegeben, dass er den Himmel verlassen hat und Mensch geworden ist. Er hat seine ganzen Vorzüge im Himmel, die Nähe beim Vater verlassen und ist uns gleich geworden, ist Mensch geworden. Jesus hat sein Leben in dem Sinne hingegeben, dass er auf Besitz verzichtet hat. Er hat gesagt, ich habe nichts in dieser Welt, nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann, nichts, was ich mein Eigentum nennen kann. Er hat auf Anerkennung verzichtet, er hat ganz zum Schluss dann auch aufs Leben verzichtet. Was bedeutet für uns Lebenshingabe? Wo sind wir bereit, auch zu verzichten? Zugunsten der Geschwister, zugunsten der anderen. Es ist immer leicht zu sagen, ich liebe euch alle. Ja, ich habe alle meine Geschwister lieb. Aber es dann zu leben. Es war eine vornehme Gesellschaft, die saß zusammen bei irgendeinem Festbankett und dann kam die Nachricht hier rein, dass sich bei einer bekannten Familie ein schwerer Unfall ereignet hat und der Vater war ums Leben gekommen. Und jetzt war die Mutter mit den Kindern zurückgeblieben. Und jetzt saß diese Festgesellschaft zusammen und sie sagten, wie schrecklich das ist und wie sehr sie die Familie bedauern. Und nur einer saß da an seinem Tisch, am Ende des Tisches und sagte nichts. Mit versteinerter Miene saß er da. Und die Leute, die so halt im Reden waren und im Bedauern waren, dachten, was ist das für ein hartherziger Kerl? Und dann nahm der sein Portemonnaie raus, legte einen Geldschein auf den Teller und sagte, ich bedauere die Familie mit $100. Und ihr? Und dann ließ er den Teller rumgehen. Das ist nochmal was anderes. Also zu sagen, ich bedauere die Familie, ist das eine, aber zu sagen, jetzt bin ich bereit, von dem, was ich habe, auch was zu geben. Nicht nur zu reden. Was haben wir? Wo siehst du Menschen notleiden und du hast Möglichkeiten zu helfen? Und das sind nicht nur finanzielle Sachen. Wo hast du Fähigkeiten, die einem anderen helfen könnten in seinem Leben? Und jetzt geht es erstmal um die Geschwister. Und das ist in der Bibel auch wichtig und Gott auch wichtig. Zuerst geht es in der Hilfe um Miteinander. Das ist übrigens Diakonie. Diakonie ist Dienst an den Geschwistern. Und der Dienst an allen Menschen, das tun wir auch in einem Missionsauftrag, hinauszugehen und Gottes Liebe zu zeigen. Aber in erster Linie geht es erstmal Gutes zu tun an den Geschwistern, an den Glaubensgeschwistern. Also wo seht ihr Geschwister notleiden? Und wenn es ist und sagen, ich habe ein bisschen Zeit und ich habe ein offenes Ohr für dich. Gott hat mich mit Zeit beschenkt und die gebe ich dir. Ja, haben wir meistens auch nicht übrig, muss man sich nehmen. Also oder du hast Fähigkeiten, wo kannst du was helfen, was reparieren, was auch immer. Wie können wir füreinander da sein und wirklich diese Liebe üben aneinander? Und ein letzter Punkt, den der Johannes hier noch anspricht, ist Gebetserhörung. Er sagt, wenn du so lebst, wenn du das dein Bestreben ist, dann kannst du mit deinen Bitten auch zu Gott, dem Vater, kommen und er wird deine Bitten erhören. Er sagt, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, also wenn die Dinge, die wir tun wollen, wirklich auf den anderen ausgerichtet sind und auf Gott, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott, also dann hast du auch kein schlechtes Gefühl dabei, jetzt damit zu Gott zu gehen mit der Bitte. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also Gebetserhörung, die wir immer so gern hätten und sagen, warum erhört eigentlich Gott unsere Gebete nicht? Vielleicht bitten wir eigentlich ums Falsche. Vielleicht sollte man mehr darum bitten, dass er uns hilft, diese Liebe zu üben, Verzicht zu üben. Ja, uns die Augen aufzumachen für andere Menschen und dort einzugreifen, wo wir es einfach nötig haben. Also machen wir uns bewusst, wer wir sind. Es gibt keine Grauzone. Du bist entweder gehörst zum Teufel oder du gehörst zu Gott. Dazwischen gibt es nichts. Und vielleicht ist es mal wieder bewusst zu sagen, ja, Herr Jesus, ich vertraue dir und ich will als Kind Gottes in dieser Welt auch leben. Und es soll auch sichtbar werden an meinem Handeln. Nicht an meinem Äußeren, aber an meinem Handeln. Und dann lebe die Hoffnung auf Gott zuzuleben. Lebe als Kind Gottes in dieser Welt und lass dich dafür mit Gottes Kraft ausrüsten und geh mit deinen Bitten zum Vater und vertrau darauf, dass er dafür auf jeden Fall ein offenes Ohr hat. Amen. Ich lade ein, dass wir beten. Ja, Vater im Himmel, du sagst, dass wir deine Kinder sein sollen. Und du hast alles dafür möglich gemacht. Und es hat dich alles gekostet. Es hat dich deinen Sohn gekostet. Um uns diesen Schritt zu ermöglichen, um uns ein neues Leben zu schenken. Herr, wir setzen unser Vertrauen darauf, dass das, was du getan hast, wahr ist. Und wir leben darauf zu, einmal bei dir zu sein. Dort, wo du für uns Wohnungen vorbereitest. Einmal dich zu sehen, einmal den Vater zu sehen. Einmal dir ganz nahe zu sein. Und dass es dann auch sichtbar wird, was du uns jetzt schon versprochen hast und wo wir uns dran festhalten. Herr, noch leben wir in dieser Welt und gehen durch viele Nöte. Und ich bitte dich, dass du uns ausrüstest, mit der Kraft zu lieben. Mit deiner Liebe erfülle uns, macht uns überfließend, dass wir die Geschwister lieben und das nicht nur mit Worten, sondern mit unseren Taten. Zeigt uns, Herr, wer es nötig hat, gerade in der kommenden Woche, für wen wir diesen Liebesdienst tun dürfen. Und gib uns Möglichkeiten und Kraft dazu. Und danke, Herr, ja, dass du uns auch erhörst, dass du auch Gebete erhörst und weißt, was wir dazu brauchen, um wirklich für dich in dieser Welt zu leben und mit dir. Du weißt auch, wo es Schuld gibt, wo Dinge gibt in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind. Herr, und auch da gibst du uns Kraft, das loszulassen. Und du wäschst uns rein. Hab von Herzen Dank dafür. Gemeinsam beten wir, Herr Jesus, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, jetzt darf ich euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.